Herzlich willkommen zum Online-Gottesdienst der Freien Evangelischen Gemeinde Wiel. Schön, dass du heute dein Werk unterbrochen hast, was du gerade dran bist in deinem Leben, dass du gesagt hast, ich unterbreche mich, nehme mir Zeit, um an diesem Gottesdienst teilzunehmen, auch wenn ich noch zu Hause bleiben muss. Schön, hast du dir diesen Unterbruch genommen, um auf das Wort Gottes zu hören. Ich lade dich ein, mit mir zu beten. Jesus Christus, ich danke dir, dass wir jetzt zusammenkommen dürfen im Geist, um als Gemeinde, auch wenn wir noch nicht wieder versammelt sind, doch gemeinsam verbunden in deinem Heiligen Geist auf dein Wort hören können. Ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du uns gerufen hast, um darauf zu hören. Und ich bitte dich, dass du jedem von uns dieses Wort aufschließen, erklären magst, sodass wir es nicht nur hören, sondern auch tatsächlich verstehen und auch in unserem Leben zur Anwendung bringen können. Dass wir nicht nur Hörer des Wortes sind, sondern auch dein Wort im Leben umsetzen. Danke, dass du Worte des lebendigen Lebens, des lebendigen Wassers hast. Danke, dass wir darauf hören können. Amen. Ja, Jesus lebt nicht in einem beschleunigten Rhythmus, sondern geht entschleunigt durch sein Erdenleben. Das beeindruckt mich immer wieder. Und das war eine positive Seite dieser Zeit, dass ich etwas auch von dieser Entschleunigung selber erlebt habe. Der heutige Text steht in Johannes 9, 1 bis 12 und ich lese die Verse 1 bis 7 aus der Zürcher Bibel und wir sehen, wie Jesus sich immer wieder in dem, was er tut, unterbrechen lässt. Und im Vorübergehen sah er, Jesus, einen Menschen, der blind geboren war, und seine Jünger fragten ihn: Rabbi, wer hat gesündigt, er oder seine Eltern, dass er blind geboren wurde? Jesus antwortete: Weder er noch seine Eltern haben gesündigt, sondern die Werke Gottes sollen an ihm offenbar werden. Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Als er das gesagt hatte, spuckte er auf die Erde und machte einen Brei aus dem Speichel und strich ihm den Brei auf die Augen und sagte zu ihm: Geh, wasche dich im Teich Schiloach. Schiloach heißt der Gesandte. Da ging er und wusch sich und kam sehend zurück. Es ist schon immer wieder beeindruckend, wie Jesus einfach so im Vorübergehen seinen Jüngern wichtige geistliche Lehren mitgibt. Indem er sich unterbrechen lässt, unterwegs, einfach so auf die Fragen der Jünger hört, eingeht und Überraschendes sagt und wirkt, würde ich sagen. Und die Jünger, die haben tatsächlich eine Frage, die sie sehr bewegt. Sie sehen einen Blinden am Wegrand sitzen, der bettelt. Ein Blinder, der von Geburt an blind ist, wie uns gesagt wird. Und es beschäftigt sie die Frage nach dem Warum des Leides. Rabbi, wer hat gesündigt, er oder seine Eltern, dass er blind geboren wurde? Diese Frage nach dem Warum des Leides, die beschäftigte ja schon die Freunde Hiobs. Und nun auch die Jünger. Und es ist die Frage eines jeden religiösen Menschen. Die Jünger, die können sich nur zwei Antworten denken auf die Frage nach dem Warum dieses Leides der Blindheit. Entweder hat er selbst gesündigt, doch das ist ja irgendwie eine schwierige Erklärung, weil er ist ja bereits von Geburt an blind. Dann vielleicht seine Eltern, haben die gesündigt, sodass er blind zur Welt kommen musste. Aber irgendwo muss eine Schuld vorhanden sein, denn sonst hätte Gott ihn ja nicht mit Blindheit geschlagen. Und diese Überlegung, die offenbart die typische Denkweise des religiösen Menschen. Der religiöse Mensch, egal welcher Religion er angehört, geht davon aus, dass er sich durch eigene Anstrengung, durch die Erfüllung religiöser oder moralischer Pflichten, Gottes Gunst und sein Wohlgefallen erarbeiten oder verdienen könnte. Und dazu natürlich auch den Segen Gottes. Und da liegt der Umkehrschluss auf der Hand, dass derjenige, der krank ist, der leidet, der von Armut getroffen wird oder sein Leben einfach nicht auf die Reihe kriegt, dass der bestimmt irgendeine Sünde gegen Gott begangen hat, für die er nun bestraft wird. Und dieses Denken, das ist sehr tief in unseren Herzen verankert. Wir glauben, dass wenn wir ein gutes Leben führen, dass wir dann dafür auch ein gutes Leben bekommen. Da haben wir schließlich ein Recht darauf vor Gott. Wir erfüllen unsere Pflichten, dann löst er seine ein. Gott ist uns das schließlich schuldig. Doch wie werden wir dann mit Leidenserfahrungen in unserem Leben fertig? Wenn ich so denke, dann habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder sehe ich kein Versagen in meinem Leben, keine Ursache, wo ich gefehlt hätte, und dann mache ich Gott dafür verantwortlich. Klage ihn vielleicht an oder halte ihn für schuldig an meiner Misere. Werde bitter Gott gegenüber. Oder dann, wenn ich auf die Frage, bin ich schuld daran, etwas finde in meinem Leben, eine Schuld, eine Sünde, und denke, ja, ich habe versagt moralisch, ja dann liegt es an mir. Dann habe ich versagt, dann klage ich mich selbst an, dann bin ich ja tatsächlich schuld daran, dass es mir jetzt so schlecht geht, und dann lande ich in der Verzweiflung. Entweder klage ich dann Gott an oder mich selbst. Gibt es einen anderen Weg, eine andere Möglichkeit, Leidenserfahrungen zu interpretieren? Eine andere Möglichkeit, diese zu verstehen? Sehen wir uns die Antwort Jesu an. Jesus hat eine weitere Perspektive als die Jünger. Er sieht noch eine dritte Möglichkeit. Jesus antwortete, weder er noch seine Eltern haben gesündigt, sondern die Werke Gottes sollen an ihm offenbar werden. Jesus stellt klar, es gibt keinen einfachen Ursache-Wirkung-Zusammenhang zwischen einer spezifischen Sünde und der Blindheit dieses Mannes. Er sagt nicht, dass der Mann sündlos wäre. Er sagt auch nicht, seine Eltern seien sündlos gewesen. Er verneint einfach einen direkten Zusammenhang zwischen einer Sünde und darum ist der Mann blind. Nein, er sagt, dieser Mann ist blind, weil er in einer gefallenen Welt lebt. Es geht ein Zerbruch durch die gesamte Schöpfung. Gerade dieses kleine Virus, das uns die letzten Monate so sehr beschäftigt hat, das offenbart uns und demonstriert uns offensichtlich, dass mit dieser Welt etwas nicht so ist, wie es sein sollte. Krankheiten, Seuchen, Hungersnöte, andere Naturkatastrophen, die führen uns die Zerbrochenheit dieser Welt vor Augen, die doch eigentlich sehr gut erschaffen worden war. Doch die gesamte Schöpfung ist seit dem Sündenfall des Menschen einer Zerbrochenheit unterworfen. Sie seufzt, sie stöhnt und liegt in Wehen bis zum heutigen Tag. Und so ist auch die ganze Corona-Pandemie einmal ganz grundsätzlich ein Ausdruck dafür, dass wir noch immer in einer gefallenen Welt leben, die auf vielfältige Weise unter den Folgen des Sündenfalls leidet. Und dies erinnert uns daran, dass wir noch nicht zu Hause angekommen sind. Wir alle tragen diese Ahnung, diese Erinnerung an das Paradies in uns, diese Sehnsucht nach dem Ort, an dem ich wirklich zu Hause bin, nach dem Daheim, wo ich hingehöre und zur Ruhe kommen kann. Diesen Ort haben wir noch nicht erreicht. Er ist noch nicht hier. Wir sind immer noch unterwegs, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Darum weiß der Hebräerschreiber. Wir sind immer noch auf dem Weg und manchmal ist dieser steinig und stotzig. Was interessant ist, auch Jesus schaut angesichts dieses Blindgeborenen nicht zurück auf seine Vergangenheit, sondern vielmehr vorwärts. Er lenkt den Blick auf das Wozu des Leides. Sondern die Werke Gottes sollen an ihm offenbar werden. Das ist nun eine sehr spannende Erklärung. Dieser Mann, der blind geboren ist, ist eine offensichtliche Veranschaulichung einer Welt, die nicht so ist, wie sie sein sollte. Er hat Augen, aber die sind blind, er sieht nichts. Das soll nicht so sein. Ein Virus, das möchte doch auch nur leben. Doch wenn es dazu gleichzeitig seine Lebensgrundlage zerstört, den Wirt, den es befällt, dann ist da etwas nicht so, wie es sein sollte. Und wenn diese Welt genug Nahrung bietet für 8 Milliarden Menschen und gleichzeitig jeden Tag mehrere tausend Menschen verhungern, es ist so, dass alle 3 Sekunden ein Mensch am Hunger stirbt, dann ist doch da ganz gewaltig etwas nicht so, wie es sein sollte. Diese Welt ist nicht so, wie sie sein sollte. Ist dies Gott egal? Überlässt er die Welt sich selbst? Sagt er einfach, Pech gehabt, du bist jetzt dummerweise blind geboren? Nein, sondern die Werke Gottes sollen an dem Blindgeborenen offenbar werden. Gott kümmert sich um seine Schöpfung, er kümmert sich um seine Menschen, die er doch mit großer Liebe und mit großer Kreativität alle ins Dasein gerufen hat, geschaffen hat und mit dem Prädikat sehr gut versehen hat. Gott hat diese Welt, die er mit so viel Hingabe und Engagement geschaffen hat, nicht einfach sich selbst überlassen. Er hat sich nicht auf den Balkon seines himmlischen Palastes gesetzt und genießt jetzt einen Drink am anderen an der schönen Frühlingssonne. Nein, in der Gestalt seines Sohnes Jesus Christus ist er auf diese Welt gekommen, in ihren Zerbruch hinein, in Armut, Krankheit und Elend hinein, mitten hinein und geht auch nicht achtlos an diesem blinden Bettler vorbei. Sondern er bleibt stehen, damit die Werke Gottes an ihm offenbar werden. Gott hat eine gute Absicht mit diesem Mann. Er hat ihn im Fokus. Er lässt ihn nicht einfach links liegen. Ist das nicht wunderbar? Ist das nicht eine gute Nachricht, die verkündet werden sollte? Und so ist es doch auch heute. Da wir mit der Corona-Pandemie und in deren Gefolge mit Millionen von Menschen, die arbeitslos werden oder wurden und die an Hunger leiden, nun konfrontiert sind. Wir können schon nach dem Warum fragen. Wir können auf die zahllosen Sünden in unserer Gesellschaft und der Welt zeigen. Doch wir sind davon nicht ausgenommen. Jesus selbst sagt, apropos Teich von Schiloach, Denkt an jene 18 Menschen, die beim Einsturz des Turms von Schiloach den Tod fanden. Meint ihr, ihre Schuld sei größer gewesen als die aller anderen Einwohner Jerusalems? Nein, sage ich euch, wenn ihr nicht umkehrt, werdet ihr alle ebenso zugrunde gehen. Lukas 13. Alle Menschen hätten es verdient, aufgrund ihrer Schuld zugrunde zu gehen. Wir alle sitzen im selben Boot, wenn wir nicht umkehren und zu Jesus kommen. Und wenn wir zu Jesus kommen, was sehen wir dann? Dann sehen wir, wie Gottes Herrlichkeit in diese zerbrochene Welt hineinbricht, sondern die Werke Gottes sollen an ihm offenbar werden. Jesus ist gesandt, um die Werke Gottes zu offenbaren. Doch wie geschieht das nun? Wie soll das passieren? Der nächste Vers mag dich überraschen. Ich jedenfalls hätte erwartet, dass Jesus den Blinden nun sofort heilen würde. Doch er macht eine Zwischenbemerkung, die uns aufhorchen lässt. Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Okay, Gott will sein Werk offenbaren an denen, die leiden und in Not sind. Aber wie genau will Gott wirken? Hast du gehört, was Jesus gesagt hat? Er hat gesagt, wir müssen die Werke Gottes wirken. Wir, das ist definitiv nicht Jesus allein, sondern seine Jünger inklusive. Und das bedeutet auch, dass er dich und mich mit hineinnehmen möchte in das Wirken Gottes. Und dieses Müssen, das ist ein spezielles Müssen. Wer von Gott ergriffen ist, der kann gar nicht anders, als hineingenommen zu werden in dieses Wirken Gottes. Wir sind die Antwort Gottes auf die Nöte und Leiden dieser Welt. Dieser Menschen genau jetzt, in dieser Zeit, an diesem Ort, an dem uns Gott hingestellt hat. Sind wir uns dessen bewusst, wenn wir Gott um sein Eingreifen auch angesichts dieser Corona-Krise bitten? Jesus sagt hier nichts anderes, als dass, wenn wir Gott um sein Eingreifen bitten, in unsere Nöte, in die Nöte unserer Zeit, dass wir ihn gleichzeitig bitten, uns selbst in diese Not hineinzusenden, um anderen zur Hilfe zu werden. Glücklicherweise sagt Jesus wir, denn das bedeutet, dass ich das nicht alleine schaffen muss, sondern wir gemeinsam als Gemeinde, als Volk Gottes. Und noch viel wichtiger, wir gemeinsam mit Jesus selbst zusammen. Er lässt uns nicht einfach allein damit. Auch wenn er selbst nicht mehr unter uns ist. Wir haben die Hilfe des Heiligen Geistes. Wir wirken gemeinsam die Werke Gottes. Solange es Tag ist, es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Wenn Jesus von Tag und Nacht, Licht und Dunkelheit spricht, dann meint er hier damit die geistliche Ebene. Denn in Johannes 8,12 hat Jesus die kühne Aussage gemacht, ich bin das Licht der Welt. Wer an Jesus glaubt, der lebt im Licht. Wer aber Jesus ablehnt, der wird in der Dunkelheit umherirren. Wenn Jesus von der kommenden Nacht spricht, dann sieht er die Ablehnung der jüdischen Elite auf sich zukommen, die ihn schlussendlich bis ans Kreuz gebracht hat. Und irgendwann verhärteten sie ihre Herzen derart, dass Jesus nicht mehr wirken konnte. Er wurde gekreuzigt, er wurde getötet und auch seine Jünger konnten nach der Auferstehung und der Himmelfahrt Jesu nicht wirklich wirken in Jerusalem und in Israel. Sie wurden vertrieben, sie wurden bald verfolgt, in die ganze Welt zerstreut. Es wurde geistlich Nacht über Israel. Wie sieht es heute aus? Aufgrund der Corona-Krise sehen vielleicht viele schwarz für die Welt. Dunkelheit, Finsternis scheinen um sich zu greifen. Große Probleme kommen auf uns zu. Doch wenn wir geistlich zu sehen versuchen, dann merken wir, dann erkennen wir eine große Chance, dass Menschen offener werden für die Frage nach Gott, für die Frage nach einer Hoffnung, die über dieses Leben hinausreicht, für die Frage nach einer übermateriellen, nach einer geistlichen Dimension des Lebens. Immer wenn wir Menschen konfrontiert sind mit dem Anfang oder dem Ende des Lebens, dann wird unsere Sensibilität für die geistliche Dimension größer. Denn das sind die Übergänge. Am Anfang des Lebens tritt ein neuer Mensch ins Leben. Das ist ein Wunder. Und am Ende verlässt er diese Welt wieder im Sterben. Da sind sich diese beiden Dimensionen sehr nahe, die geistliche und die materiale. Und Menschen werden sensibler, wenn sie damit konfrontiert sind. Und im Moment sind wir in einer Situation, da uns unsere eigene Endlichkeit, unsere Sterblichkeit näher gebracht wurde durch die Krise. Und ich glaube, da ist eine große Chance drin, die Werke Gottes zu wirken, solange es noch Tag ist, solange diese erhöhte Sensibilität der Leute in unserer Gesellschaft noch da ist, solange Gott noch Gnade gibt, ihn zu finden und zu ihm umzukehren. Zu ihm, der von sich selbst sagt, solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Mit dieser Aussage macht Jesus klar, dass das Wunder, das er gleich am Blindgeborenen tun wird, mehr ist als die Befreiung eines lebenslang Blinden aus seiner Not heraus. Mehr als die Linderung eines persönlichen Elendes und die totale Veränderung eines Einzelschicksals. Jesus bekräftigt auch mit diesem Zeichen, dass er der Messias ist, der in die Welt gekommen ist, um seinem Volk Erlösung zu bringen. Ich lese aus Lukas 4 die Verse aus Jesu Antrittspredigt. Der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen das Evangelium zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit und Blinden das Augenlicht zu verkündigen, Geknechtete in die Freiheit zu entlassen, zu verkünden ein Gnadenjahr des Herrn. Die körperliche Heilung dieses von Geburt an blind Geborenen ist ein Zeichen für Jesu noch größere Mission, uns Menschen von unserer geistlichen Blindheit zu heilen. Nicht umsonst tut Jesus dieses Zeichen an einem Blindgeborenen. Dieser selbst, erklärt später den jüdischen Führern, hat die Welt das jemals gesehen. Von Ewigkeit her hat man nicht vernommen, dass jemand die Augen eines Blindgeborenen aufgetan hat. Wer kann einen Blindgeborenen zum Sehen verhelfen? Welcher Mensch kann das? Damit zeigt Jesus unseren natürlichen Zustand. Wir sind von Geburt an in einer geistlichen Dunkelheit gefangen. Von uns aus sind wir unfähig, den Weg zu Gott zu finden. Das menschliche religiöse Streben, um Gottes Gunst und Zuwendung zu erreichen, das funktioniert nicht. Wie der Blindgeborene brauchen wir jemanden, der uns das Augenlicht schenkt. Und dafür ging Jesus ans Kreuz, um uns das Licht zu schenken, eine Sicht, ein klares Sehen. Ging er ans Kreuz selber in die Dunkelheit hinaus. Es heißt, dass als er am Kreuz hing und es war Mittag, die Sonne also am höchsten am Himmel, dass es 3 Stunden lang vollkommen dunkel wurde. Jesus ging in die Dunkelheit hinaus, um uns ins Licht zu holen. Und auch wenn wir am Donnerstag Auffahrt gefeiert haben, dann merken wir, dass dies eine geistliche Sicht benötigt, um zu verstehen, dass Jesus nicht mehr in der Welt ist, sondern jetzt bei seinem Vater zur Rechten des Thrones Gottes sitzt und dass er teilhat an der Regierung über diese Welt, die Gott ausführt, aber gleichzeitig auch für uns eintritt im Gebet als Fürbitter, der sich für uns verwendet vor dem Vater. Das ist das eine, wo der geistlichen Sicht, wo Jesus jetzt ist. Aber wie kann das für uns hier auf der Erde konkret verstanden werden, wenn uns die Sicht für Gottes Perspektive aufgetan wird? Ich möchte eine Passage aus Jesaja 54 lesen, zwei Verse 11 und 12. Du Gedemütigte, Sturmzerzauste, nicht getröstete, sieh, ich lege deine Steine mit hartem Mörtel und deine Grundmauern mit Saphiren. Und deine Schilde mache ich wie Edelsteine und deine Tore zu Feuersteinen und deinen ganzen Wall zu kostbarem Gestein. Gott spricht hier zu seinem Volk im Exil, in der Verbannung. Und es ist die Ansprache seines Volkes, nachdem Jesus sein Werk am Kreuz vollbracht hat. Er ist der Eckstein, das Fundament des Volkes Gottes geworden und darauf baut Gott jetzt eine feste Mauer, eine wunderschöne Mauer aus Edelsteinen. Sehen wir die Schönheit des Volkes Gottes? Sehen wir die schon? Oder sehen wir die Gemeinde Gottes als sturmzerzaust, als gedemütigt, als zerstreut, da wir nicht zusammenkommen durften in der letzten Zeit? Das kann schon von außen recht erbärmlich wirken, doch Gott ist auch darin am Werk. Erkennen wir, wie Gott sein Werk tut? Oder haben wir Mühe damit, wie die Nachbarn des Blinden Mühe haben, die Werke Gottes an ihm zu erkennen? Wir lesen, wie sie auf die Heilung reagieren. Die Nachbarn nun und die Leute, die ihn früher als Bettler gesehen hatten, sagten, ist das nicht der, der da saß und bettelte? Die einen sagten, er ist es, die anderen sagten, nein, er sieht ihm bloß ähnlich. Er selbst sagte, ich bin es. Da sagten sie zu ihm, wie also sind deine Augen aufgetan worden? Er antwortete, der Mensch, der Jesus heißt, machte einen Brei und strich ihn mir auf die Augen und sagte zu mir, geh zum Teich Schiloach und wasche dich. Da ging ich hin, wusch mich und konnte sehen. Und sie fragten ihn, wo ist er? Er sagt, ich weiß es nicht. Die Nachbarn und Bekannten, die erkennen den von seiner Blindheit geheilten Mann nicht mehr. Der saß doch hier und bettelte. Und jetzt zieht er plötzlich und springt umher. Also ist er es wirklich? Nein, ich glaube, er ist es nicht. Er sieht ihm nur ähnlich. Doch, er ist es. Ja, tatsächlich, er selbst bestätigt es. Ich war blind und jetzt sehe ich. Was für eine erstaunliche Gnade. Wie süß der Klang, der einen Schuft wie mich gerettet hat. Einst war ich verloren, aber jetzt bin ich gefunden. Ich war blind, aber jetzt kann ich sehen. Das ist die erste Strophe eines der berühmtesten Kirchenlieder von Amazing Grace. Ich war blind und jetzt sehe ich. Was für eine erstaunliche Gnade. Mir ist ein Schulkollege von mir in den Sinn gekommen, der kam als Vollweise in unser Dorf. Das war eine ganz tragische Geschichte. Er kam zu uns in die Schule. Ich und Freunde von mir, wir haben ihn in ein Bibellesebundlager eingeladen. Er ist mitgekommen und in der Folge hat Gott ihn zu sich gerufen und ist ihm zum Vater geworden, den er zuvor verloren hatte. Und das hat ihn verändert. Das hat ihn mehr und mehr verändert, sodass er aus Liebe zu dieser Welt auch 3 Jahre seines Lebens eingesetzt hat, um die gute Nachricht, die er selbst erfahren durfte, dass Gott ihm zum Vater geworden ist, verkündet hatte. Aktuell ist er Familienvater von 3 Kindern, selber zum Vater geworden. Wir hatten letztes Jahr ein Klassentreffen, da habe ich ihn wieder getroffen und natürlich auch andere Klassenkollegen. Und das hat mich schon sehr beeindruckt zu sehen, die Veränderung, die Gott in seinem Leben bewirkt hat. Wenn Gott aus der Dunkelheit ins Licht ruft, dann wird der, der gerufen ist durch das Licht, verändert. Die Begegnung mit Jesus verändert unser Herz, macht aus Stein ein lebendiges, ein pumpendes, ein pulsierendes Herz und fegt jede Verkalkung aus unseren Gefäßen. Die Begegnung mit Jesus, die verändert uns so sehr, dass die Nachbarn und Bekannten des blinden Baff erstaunt sind. Wie ist so etwas möglich? Und nachdem der Blinde von seiner Veränderung, von seiner Heilung erzählt hat, da stellen sie die Frage, ja, wo ist denn dieser Jesus? Wo ist er zu finden? Das wurde ich noch nie gefragt, so direkt. Das ist ja die Chance zur Evangelisation. Doch der Blinde muss sagen, ich weiß es nicht. Was können wir tun, damit wir nicht auch so antworten müssen? Vielleicht werden wir nicht gefragt, wo ist Jesus zu finden. Das ist heute, glaube ich, äußerst selten. Aber die Leute haben andere Fragen. Und sind wir achtsam, dass wir dann nicht verpassen, sie auf Jesus hinzuweisen? Wie stellen die Menschen heute die Frage, wo ist Jesus zu finden? Vielleicht fragen sie, wo finde ich Sicherheit in unsicheren Zeiten? Was gibt mir Hoffnung, wenn Sichergeglaubtes plötzlich zerbröckelt? Welches Fundament hält auch in stürmischen Zeiten? Oder junge Menschen fragen nach ihrer Identität, wer bin ich? Muss ich selber meine Identität kreieren oder sagt mir jemand anderes, wer ich bin? Von wem bekomme ich Beachtung? Werde ich geachtet, wertgeschätzt? Erhalte ich Bedeutung oder bin ich allen egal, völlig bedeutungslos? Wo bekomme ich Annahme? Andere fragen nach dem Warum des Leidens, wie die Jünger, wie wir in dieser Predigt jetzt betrachtet haben, und nach dem Warum von Schwierigkeiten. Wie kann ich in diesen Fragen auf Jesus hinweisen, der dir genau darin begegnen möchte und die Werke Gottes offenbaren möchte? Und auch in der Frage nach der Stillung unserer Sehnsüchte, da schwingt ganz viel Suchen mit. Und bin ich dann in der Lage, eine Antwort zu geben, die zu einem Wegweiser wird, hin zu Jesus, der die Quelle des Lebens ist und der all unseren Durst stillt? Wer ein aufmerksamer Zuhörer ist, der kann jemandem, der eine solche Frage stellt, zu einem Wegweiser werden, hin zu Jesus. Doch damit uns dies gelingt, brauchen wir selbst eine klare Sicht, müssen unsere Augen gewaschen sein. Und darum möchte ich dich ermutigen, geh jeden Tag zur Quelle, zur wahren Quelle am wahren Teich Schiloach. Jesus ist dieser Gesandte Gottes, auf den auch der Teich hinweist, und wasche dir die Augen, denn Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir folgt, wird nicht in der Finsternis umhergehen, sondern das Licht des Lebens haben. Ich möchte beten. Jesus, ich danke dir, dass du als Licht der Welt in diese Welt gekommen bist. Und ich danke dir, dass du uns gerufen hast, aus der Dunkelheit ins Licht zu treten, weil du selbst in die Dunkelheit hineingegangen bist und diese ertragen hast, die Dunkelheit einer zerbrochenen, in einer gefallenen, einer leidenden, ächzenden und stöhnenden Welt. Und dies weist uns den Weg hinaus ins Licht. Und ich bitte dich für alle, die von dieser Dunkelheit, von dieser Finsternis umgeben sind und gar kein Licht oder vielleicht nur ein schwaches Licht sehen, in denen der Glaube vielleicht noch eine schwache Glut ist, ich bitte dich, dass du neu in ihr Leben trittst, als Licht der Welt, und die Glut neu entfachst und zum Brennen bringst. Ich bitte dich, dass du denen beistehst, die in Nöten und Krankheiten sitzen, dass du ihnen begegnest und dass die Werke Gottes an ihnen offenbar werden. Ich bitte dich um Ermutigung für die Mutlosen, die sich selbst vielleicht als Sturm zerzaust sehen oder als gedemütigt. Ohne Trost werde du ihnen zum Trost, zum sicheren Halt und Anker im Sturm und zu einem festen Fundament. Danke, Jesus, dass du wirkst, dass du die Werke Gottes offenbarst und dass wir daran mitwirken können. Dass wir daran mitwirken werden. Ich danke dir, dass du uns da mit hineinnimmst. Amen. Und ich möchte euch segnen mit dem Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dir und schenke dir Frieden. Amen.